Ich werde das jetzt von diesen theoretischen Grundlagen her nochmal ein Stück in einem Modell praktisch erklären, wie so etwas herzustellen ist. Weil mit so etwas gehe ich nicht in Gruppen rein und sage, bilden Sie mal Ihre Handlungsroutinen und tun es mal. Oder machen Sie mal das alles ein bisschen dichter. Die Frage ist, wie kommt man da sozusagen auch nochmal praktischer dazu. Das Vertrauen in Arbeitsgruppen ist per Definition, wenn man sich auf den Niklas Luhmann bezieht, der individuelle Glaube an die positive Entwicklung von Ereignissen, gebunden an eine eigene Wertvorstellung und auch an Erfahrungen. Und des Weiteren kann der Begriff des Vertrauens im Hinblick auf seine Zielbestimmung definiert werden. Nach dem Niklas Luhmann ist Vertrauen im weiteren Sinn ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Das ist für Arbeitsgruppen ganz brauchbar, sonst nicht immer, da bin ich da ganz kritisch. Dort, wo die rationale Abwägung von Information nicht möglich ist, befähigt Vertrauen dennoch zu einer auf Intuition gestützten Entscheidung. In der Vertrauenskonstellation ist personales Vertrauen von dem Systemvertrauen und dem institutionellen Vertrauen zu unterscheiden. In Mesoanalysen zum Schwerpunkt des aktuellen Vertrauensdiskurses in Organisations- und Arbeitsprozessen, ob Vertrauensbildung eine Folge des gemeinsamen Handelns sein könne oder als Vorbedingung zu werten sei, gibt es derzeit noch keine zulässigen, eindeutigen Aussagen. Dazu kann aber angemerkt werden, dass Kompetenz, Vertraulichkeit, Redlichkeit, Transparenz und Effektivität durchgängig in Fallstudien als fünf Aspekte für vertrauensbildende und professionelle Interaktion genannt werden. Ich sage es nochmal, die fünf Aspekte Kompetenz, Vertraulichkeit, Redlichkeit, Transparenz und Effektivität. Der Soziologe Endres belegt anhand von vergleichenden Untersuchungen, dass die Handlungsverdichtung und das Gesetz des Wiedersehens dabei eine sehr große Rolle spielt. Ich verwende in Organisationen dazu das Modell von einem Kollegen, dem Bernhard Doleschka, der sich auf eine gruppendynamische, ganz alte Studie vom Jack Chip bezieht, der dann die Theorie weiterentwickelt hat. Wie kann das ganz konkret in Organisationen auch hergestellt werden? Also welche konkreten Handlungen führen zu dieser Handlungsroutine und zu diesen vertrauensbildenden Maßnahmen entlang dieser Frage der Kompetenz, der Vertraulichkeit, der Redlichkeit? Sie sehen auf der Folie vier Begriffe, die aufsteigend zu betrachten sind. Das ist der Begriff der Kompetenz, der Kommunikation, der Kooperation und der Kontrolle. Herr Doleschka meint, dass die unterste Ebene von Vertrauensklima und Vertrauensbildung in Organisationen die Kompetenz ist. Das bedeutet, dass die Kompetenz die Akzeptanz der Mitgliedschaft herstellen kann. Man erachtet in Organisationen jemand als Kompetenz, wenn jemand als befähigt und befugt gilt. Ja, es braucht beides. Und die Handlung, die zur Befähigung führt, ist die Überprüfung dessen in der gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft, und die Befugnis wird über eine Funktionsbeschreibung gegeben. Ja? Also wenn jemand, die Frage zum Beispiel, wer ist entscheidungsbefugt, ist da ganz eine wesentliche. Wenn jemand Entscheidungen trifft und nicht befugt ist dafür, führt das tatsächlich auch zu einer berechtigten Form von Misstrauen, also wenn der Entscheidungsspielraum zu groß ist oder zu klein ist. Gleichzeitig sieht man, dass der Herr Doleschka sozusagen das Symptom der Kompetenz ist Akzeptanz auch ansieht. Akzeptanz ist eine Haltung. Da kommt diese implizite Form von Vertrauen noch vor. Ich mag ein Beispiel dazu bringen. Ich habe eine Organisation begleitet, in der eine junge weibliche Führungskraft über ein Hearing und kompliziertes sozusagen Prozedere die Leitung einer Organisation übernommen hat. Und ich war vorher selber Mitglied in dieser Organisation und hat dann versucht, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer wieder zu beweisen, dass sie kompetent ist. Also die hat unglaublich gearbeitet und schwarze Augenringe und so, also viel Leistung. Und egal, was die getan hat, in der Gruppe war deutlich, die Gruppe wartet ab und guckt mal, ob die was kann oder nicht. Also es war ein unglaubliches Machtverhältnis, das sich da abgespielt hat. Und da ist mir eingefallen, dass diese Frage der Akzeptanz eine Haltung ist. Also man muss jemand auch akzeptieren als kompetent und als befugt und befähigt, damit überhaupt ein Schritt weiter getan werden kann. Ich habe das dann auch angesprochen und die Haltung einiger hat sich dann auch geändert, weil diese Führungskraft kann nicht beweisen, über Monate, dass sie kompetent ist, sondern man muss schon mal einen Vertrauensvorschuss, das nennt man Swift Trust, ja, sozusagen auch geben, um gemeinsam in eine Handlung zu kommen und dann zu gucken, was tatsächlich auch passiert. Also das ist Kompetenz mit Akzeptanz. Das ist eine Handlung, zum Beispiel über die Befugnisgeschichte, genauso wie eine Haltung einfach auch drinnen. Die zweite Ebene, die man sieht, die darauf aufbaut, ist die Ebene der Kommunikation. In Organisationen, in denen der Informationsfluss nicht frei gestaltet ist, ergibt sich eine ganz gestörte Form von Kommunikation, die dann auch zu diesem Misstrauen auch führt, also zu keinem freien Vertrauensklima. Die Symptome davon sind, dass die Organisationsmitglieder miteinander so tun, als ob. Ich nenne das immer 24-12-Klima. Grüß Gott, ist irgendwas, Mahlzeit, danke, nein, keine Konflikte. So, also eher sozusagen das Gegenteil davon wäre Spontanität. Also sozusagen das Verhalten auf der Kommunikationsebene wäre zum Beispiel freies Feedback, dass ich sage, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also freie Form von Kritik. Das heißt, was mit dieser Kommunikation und Information gemeint ist, ist nicht das Niederknien von einer Besprechungsstruktur, sondern es ist diffiziler zu betrachten, was mit Kommunikation auf dieser Ebene gemeint ist. Aber man sieht, ob es in Richtung Vertrauensbildung überhaupt gehen kann. Also wenn dort Haltungen sichtbar werden von so tun als ob, also Pokerfaces, ne, dann wird es schwierig, wo die Zurückhaltung extrem groß ist. Die dritte Ebene ist die Ebene der Kooperation und der Zielorientiertheit. Und da kommt, denke ich mal, wesentlicher Teil drinnen vor. Es geht nicht darum, ob Personen Ziele haben, sondern also in Organisationen, sondern die Zielorientiertheit im Sinn von Sinnhaftigkeit ist dabei wesentlich. Ja, also es gibt ja ganz viele, ich kenne überhaupt keine Organisation mehr, die keine Ziele hat und ganz tolle Zielkataloge und BSC und so, aber die Frage ist, macht Sinn? Ja, also die Zielorientiertheit da drinnen und ist das nachvollziehbar und ist auch der Zielweg frei, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun können, spielt dabei eine große Rolle. So meint der Herr Doleschka das, und dem bin ich sehr anhängig. Das Symptom davon wäre, wenn diese Zielorientiertheit nicht gegeben ist, dass die Leute nicht, also sehr fleißig sind, aber sie kommen nirgends an. Also große Bemühung, manchmal unglaublich Überschwang an Leistung, um ständig sozusagen eine Anerkennung zu bekommen, bei der aber die ja grenzenlos ist. Ganz schwer. Und die vierte Ebene ist die Ebene der Kontrolle. Lenin, Vertrauen und Kontrolle. Also Kontrolle wird möglich, wenn das nicht in Richtung geht, Mari und Josef, du kontrollierst mich, sondern in die Richtung geht eines Ergebnisvergleiches, wo man auch gucken kann, das haben wir uns vorgenommen, wo sind wir angekommen, wo sind die Abweichungen, was bedeuten sie? Das ist eine Form von kritischer Betrachtung von Prozessen und Ergebnissen stattfinden kann, ohne dass Personen infantilisiert werden, dann ist es geglückt. Ja? Also dann, der Doleschka gesagt, und dem, so erlebe ich das auch, und ich arbeite mit Personen mit diesem Modell, das erzähle ich ihnen manchmal und frage sie dann, was sie glauben, wo sie sich selber eigentlich einschätzen, was sie da tun können damit. Ja? Wo hapert es sozusagen auch bei ihnen in der Arbeitsgruppe? Dann geht es leichter. Jetzt habe ich alles gesagt, wie ich arbeite. Schließe ich weiter vor. Die dritte und letzte Ebene ist, sagen wir mal, sagt, was ist Vertrauen als interpersonales, soziales Phänomen und in Arbeitsgruppen wäre die dritte Ebene der Großgruppenidentität. Das ist ein gruppenpsychoanalytischer Begriff. Und da gibt es eine These von mir dazu, die heißt, Vertrauen garantiert die Begegnung mit der Fremdheit. Geht es noch? Eine Seite ist es noch. Schön. Nein? Leicht, super. Die Frage nach... muss ich hier gucken. Die Frage nach Identität ist nur, denkt man vor dem Hintergrund eines Kultur- und Sozialsystems. Im Rahmen der Sozialisation wurde jeder und jede einzelne von uns in ein Sozialsystem hineingewachsen, wurde uns schon mit dem Spracherwerb ein weitgehend vorgeformtes Grundmuster der Welterfahrung und Weltdeutung auch mitgegeben. Zu dem im Verlauf der Sozialisation übernommenen und internalisierten Konzepte und Ideen der westlich-abendländischen Kultur gehört sowohl die Auffassung, dass wir im Grundrecht alle gleich sind, als auch, dass wir etwas Besonderes sind, nämlich eine unverwechselbare Identität besitzen, die uns von allen unterscheidet. Diese Auffassung hat seinen normativen Charakter. Wir sind in sozialen Interaktionen immer wieder angehalten, unsere unverwechselbare Identität zu kultivieren und zu pflegen und in der sozialen Interaktion nach außen auch zu präsentieren. Zu den Selbstbeschreibungen von Personen gehören dann meist Alter, Geschlecht, eventuell Geschlechtspartnerwahl, Lebensgeschichte, Kulturkreis, Beruf, soziale Bezugsgruppe, wie Weltanschauung, Religion oder ethnische Zugehörigkeit. Zusätzlich wird auf Gebürtigkeit, Wohnstandsort, räumliche Schwerpunkte in der sozialen Interaktion verwiesen. Die Ich-Identität steht immer im Zusammenhang mit einem Gruppenbewusstsein und einer Gruppenidentität. Die Personen identifizieren sich mit einer bestimmten Gruppe oder Personen werden von Außenstehenden einer Gruppe zugeordnet. Derartige Zugehörigkeiten, die sich in einem zumindest vagen Wir-Bewusstsein äußern, sind im Selbstkonzept der betreffenden Personen verankert. Dieses Großgruppen-Wir-Bewusstsein ist häufig nicht durch Interaktionsgruppen gekennzeichnet, sondern auch durch symbolische Gruppen wie zum Beispiel Fußballclubs. Also ich bin mir nicht ständig bewusst, dass ich Österreicherin bin, aber es ist so ähnlich, wie wenn der Atem aussetzt, wenn man dann merkt, aha, man atmet die ganze Zeit, wenn diese Identität zum Beispiel angegriffen wird. Es ist erstaunlich, wenn man sich im Ausland befindet, was das plötzlich tut. In diesem Rahmen hätte das keine Bedeutung, ne? Aber plötzlich merkt man es, ne? Ob man es ist oder nicht. Also die Frage ist, ja, das ist sehr interessant, was da internalisiert ist. Wir sprechen in der Gruppendynamik von der Ausbildung von Großgruppenidentität, die ganz stark mit der Kernidentität in den ersten Lebensjahren auch gebildet wird. Es gibt einen Gruppenpsychoanalytiker, der als Berater im internationalen Bereich tätig ist, der Farmik Volkan, der nennt dazu 7 Fäden, an denen sich die Großgruppenidentität ausbildet. Der erste Faden ist, es werden gemeinsame Bilder im Sinn von einem Reservoir verbunden mit positiven Emotionen gebildet. Das erkennt man zum Beispiel bei kleinen Kindern, da ist der Teddy dann manchmal böse, also nicht ich bin böse, sondern der Teddy ist böse. Ja? Und es gibt sozusagen, wenn sie dann größer werden, die Dreijährigen und auch in die Erwachsenheit kommen, gibt es so etwas wie, wie ist es bei unserem Land zum Beispiel? Ja? Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die kommt aus einem Ort, ja, einem ländlichen Ort im Innviertel. Ich war noch immer nicht dort, aber das muss ganz ein steiler Ort sein, der dort ist. Das ist St. Egidi. Und immer sagt, bei uns daheim in St. Egidi ist das folgendermaßen. Und sie hat ein ganzes Reservoir an Bildern, ja, und positiven Emotionen, die damit verbunden sind. Ich glaube auch in der Zwischenzeit, dass, glaube ich, 75% aller Menschen aus St. Egidi kommen. Wir können nachher gucken, wie das hier ist. Immer wieder treffe ich jemanden. Zweitens, gemeinsame gute Identifikation, also Bezugspersonen auch mit einer kulturellen Eigenart von Liedern und Sprache. Das heißt, dieses Reservoir an guten Bildern wird verbunden mit sehr sinnlichen Erfahrungen. Ja, es gibt ganz gewisse Wörter, die dann verwendet werden, die das auch wieder auslösen. Die Natalia Ginzberg hat das in einem ihrer Bücher beschrieben, da hat sie gesagt, auch in meiner Familie und den Leuten, die aus meinem Ort kommen, wenn man uns alle, also sie versteht sich mit ihren Geschwistern nicht, mag sie gar nicht, aber wenn man sie in eine dunkle Höhle sperren würde mit 2000 anderen Leuten und jemand sagt dieses und dieses Wort, wüsste sie sofort, das ist ihre Familie, ne? Und ihr Ort, sofort. Ne? So. Drittens, die Aufnahme auch schlechter Eigenschaften anderer, das heißt, die Identität bildet sich auch dem, wer sind die anderen, ja, man grenzt sich auch ab. Das ist natürlich eine ganz scharfe Geschichte, wie die schwer historisch belegt. Es gibt die Aufnahme dieser schlechten Eigenschaften, sozusagen auch anderer. Ich verweise dann nochmal auf die Geschichte des Nationalsozialismus, dass auf einer unbewussten Ebene auch die Frage ist, wie gehen Personen zum Beispiel, wird über Generationen weitergegeben mit der Frage des Antisemitismus um, oder was ist fremd? Ja, also wo muss man sich abgrenzen zum Beispiel auch drin. Viertens, die Aufnahme der inneren Welt in der Führergestalt. Das heißt, es gibt so etwas wie die Bildung von charismatischen Führern. Ich möchte ein Beispiel bringen, zum Beispiel die Hysterie, die ausgebrochen ist, als die Lady Di gestorben ist. Also da sieht man dann Menschen, die weinen, ja, und so ganz sozusagen sich auch, also es gibt immer wieder charismatische Führerfiguren, denen unglaublich vertraut wird. Der Herr Obama hat momentan seinen ganz stark religiösen Status. Sie war im Frühjahr dieses Jahres in den Vereinigten Staaten. Das ist nicht interessant, wie mit dem umgegangen wird. Das ist wie mit einer Ikone. Ne? Also so mehrere Personen in dem Raum, die in den Vereinigten Staaten waren, die das gesehen haben. Aber die, sozusagen, wo man das auch nochmal ganz gut nachvollziehen kann, dass so die Aufnahme der inneren Welt auch auf eine Führergestalt projiziert wird. Es gibt dann auch zur Großgruppenidentität, der fünfte Faden ist, es gibt gewählte Ruhmestaten und gewählte Traumata. Das sind Mythen, die über Generationen noch weitergegeben werden. Zum Beispiel. Beispiel bei Natterfamilien, die vertrieben worden sind. Ja? Wenn da über Generationen das dann nachwirkt, auch emotional nachwirkt, obwohl sozusagen eine zweite oder dritte Generation da gar nicht mehr dabei war. Und siebtens die Bildung von Symbolen, also Fahnen, Zeichen, ganz gewisse Rituale. Da gibt es auch manchmal sowas wie Speisen, ja? Also typische Speisen, die da drinnen eine Rolle spielen. In der Bildung dieser Identität ergibt sich also eine permanente Spannung von Vertrauten und Unvertrauten. Und warum ich diese sieben Fäden und die Auseinandersetzung, dass diese Großgruppenidentität ganz stark mit dem Alltag zu tun hat und oft auf einer sehr unbewussten Ebene eigentlich stattfindet, so wichtig ist es, Vertrauen ist die Antwort auf das Problem von der unaufhebbaren Spannung von Vertrautheit und Fremdheit. Wir brauchen das Vertrauen, um Wahrheit zu finden. Das bedeutet für mich, an die Grenzen zu gehen, diese zu überschreiten, damit der Horizont überhaupt beweglich bleibt. Das war's.
Ja, vielen Dank für diese Anregungen zum Thema Wahrheit, Vertrauen, aber auch Fremdheit. Es ist jetzt die Möglichkeit zur Diskussion. Es werden zwei Mikrofone, sind hier im Raum auch mobil und werden herumgereicht, sodass Sie also Ihre Stimme nicht allzu sehr anstrengen müssen, wenn Sie gut verständlich sind. Gut, wenn es vorerst keine Frage gibt, dann ist ein Punkt, wo ich einfach mal nachfragen möchte, weil das gerade auf dieser zweiten Ebene mit den Arbeitsgruppen für mich ein ganz interessanter Punkt ist, diese Frage, inwiefern, wie sich Vertrauen und Vertrauensbildung unter den Bedingungen von Abhängigkeiten darstellt, weil viele von uns arbeiten sozusagen gerade auch im Berufsleben im Rahmen von Gruppen, wo gewissermaßen eben nicht zwei selbstständige, autonome Personen miteinander verkehren, sondern wo es einfach vornherein um bestimmte Abhängigkeiten geht. Wie sieht es hier aus mit Vertrauensbildung und mit den Problemen, die dabei auftauchen? Was für Möglichkeiten gibt es, was für Probleme tauchen auf?
Meine Erfahrung ist, dass der Vertrauensbegriff momentan in der Managementliteratur total kursiert und man gut und kritisch sehen muss, wie er eingesetzt wird. Ne? Also Vertrauen wird, also die Beschäftigung mit Vertrauen regelt so. So gibt es ganz viel Managementliteratur momentan dazu, zum Beispiel die Frage, wir müssen an dasselbe glauben, egal ob man in der Zentrale und dezentral ist. Ne? Da gibt es diese ganze werteorientierte Managementdiskussion drüber. Und das mag sinnvoll sein, aber nur in dem Maß, in dem diese Unterschiede der Macht zum Beispiel auch nicht vermischt werden. Also wenn Vertrauen missbraucht wird dazu, in Organisationen die Abhängigkeitsverhältnisse zu leugnen, dann ist eigentlich eine Sauerei und keine vertrauensbildende Maßnahme. Also man muss, ich habe es, glaube ich, im Vortrag drinnen auch nochmal gesagt, das darf nicht verwechselt werden mit der Unterwerfung und dem Abhängigkeitsverhältnis. Das ist nicht Vertrauen, sondern ich glaube, dass man dass zum Vertrauen eine Portion von Misstrauen dazugehört und immer wieder auszutarieren, wie ist es wirklich. Also dieses Weglaufen des Kindes und Wiederkommen heißt ja, erhält die Mutter. Ja? Und in der Organisation ist es dasselbe, es muss immer wieder auch überprüft werden. Also ich halte, das unreflektierte Vertrauen macht einem sicher, damit man überhaupt auf die Straßen gekommen. Das ist schon mal ganz gut, aber auf der Organisationsebene ist reflektiertes Vertrauen im Sinne, wo passieren Abweichungen, Fehler, wie ist die Autorität, ist es ein sozial auszutarierendes Phänomen. Aber da merkt man schon alleine bei dem, was ich sage, daran glaube ich. Ne? Oder das ist meine Werthaltung, die ich damit vertrete. Und was ich am Beginn gesagt habe, mit in der Managementliteratur wird auch anders damit umgegangen ist, also bei der Frage der Emotionen und wie sie eingesetzt werden und solcher sozialen Kategorien in Organisationen, da muss man ganz gut gucken und kritisch hinterfragen, ob nicht die Abhängigkeitsverhältnisse versucht werden, damit auch zu vermischen. Also dass ein Gestaltungsspielraum vorgegaukelt wird, den es gar nicht gibt. Jetzt komme ich aus der Gruppendynamik und also sozusagen mit meiner sozialpsychologischen Richtung und da gilt diese These, Betroffene zu Beteiligten machen, die nehme ich sehr ernst. Ne? Und das bedeutet aber, man muss wirklich gucken, wie groß ist der Spielraum tatsächlich und wo sind Illusionen drinnen. Da ist Misstrauen etwas Günstiges. Das meine ich mit der letzten These. Es geht um die Akzeptanz, es ist etwas vertraut und die Frage ist, was ist bewahrt, aber was ist fremd? Und da muss man dran gehen können. Da ist Misstrauen eine super Geschichte. Ne? Also, wenn es das Vertrauen mit dabei hat, wenn es fixiert ist auf eines, wird es schwierig. Hab doch mal Vertrauen, das wäre ungünstig. Da gibt es keinen innovativen Prozess mehr.
Okay. Es gibt ich will ja die Frage noch etwas pointierter stellen, nämlich die Frage dahin, kann ich überhaupt in Machtsituationen Vertrauen aufbauen? Kann ein Mitarbeiter Vertrauen aufbauen zu einer Organisation oder zu Vorgesetzten und die wiederum zur Organisation? Mhm. Wie geht das überhaupt, wenn Abhängigkeiten da sind?
Mhm. Ich wechsle jetzt mal absichtlich nochmal die Ebene zur Mutter, ne? Also ich glaube, das ist das gefürchtetste Abhängigkeitsverhältnis, das man als Kind erlebt. Das ist unsere erste Liebe, aber man erlebt die Abhängigkeit. Also dieses Weglaufen hat schon was. Ne? Und in Organisationen ist diese Bewusstheit darüber der Abhängigkeit und dessen, dass sich Gruppen auch mit Zwang bilden und dass die Abhängigkeit das stärkere Kennzeichen ist der Gruppe als die Freiwilligkeit. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Definitionen von Gruppen. Ich bin da immer wieder auf der Suche, weil ich da eh nicht fertig werde. Und der Kurt Lewin mit der hat diese ganz alte Definition. Der sagt, eine Gruppe ist gekennzeichnet durch die Akzeptanz ihrer Abhängigkeit, die sie zueinander hat. Das finde ich eine interessante Sache. Wem interessieren die Ziele damals noch gar nicht? Und das heißt, die Abhängigkeit würde der Dandorf ja auch bezeichnen als Bindung. Und diese Frage von Bindung und Freiheit spielt eine ganz große Rolle zueinander. Da kommt der Vertrauensbegriff auch wieder ins Spiel. Ne? Dass die Frage, wenn ich die Bindung erhöhe, also ich Abhängigkeitsverhältnisse eingehe, heißt das nicht automatisch, dass ich unfreier werde. Ne? Sondern die Frage ist, wie ist wirklich der Handlungsspielraum und wie kann das ausgelotet werden. Faktum ist, dass in der Arbeit, in den Gruppen und Organisationen, ich erlebe, man kann nicht Vertrauen in die Organisation haben, die muss Personal gebildet werden. Und das heute ist ja ganz entscheidend. Also es ist erschreckend für mich, wie persönlich Organisationen eigentlich sind. Es muss erlebbar werden, also man kann nicht sagen, es gibt sozusagen auf der Großgruppenidentität gibt es so zum Beispiel so einen Vorschuss an Institutionen, die fragen das ja auch ab, ne? Wie ist unser Image und dann machen sie ihre Werbekampagnen damit oder wie auch immer. Aber in der Organisation muss das Systemvertrauen über Personen gebildet werden, die sich zur Verfügung stellen und angreifbar machen. Und wenn da eine Inkongruenz besteht, dann spüren Leute sofort, ob es stimmt oder nicht stimmt. Also es ist eine schwer sinnliche Angelegenheit, ob diese Kongruenz stattfinden kann. Beispiel, im Rahmen von einem Organisationsentwicklungsprozess habe ich erlebt, dass eine Führungskraft, die haben da was probiert und Arbeitsgruppen gebildet und die haben sich einfach verplant, im wahrsten Sinn des Wortes, und sie haben es auch schlecht aufgesetzt. Und dann hat die Führungskraft erzählt, dass sie im Rahmen von einer Betriebsversammlung dann gesagt hat, ich habe da einen Fehler gemacht. Und das war der entscheidende Punkt. Also dieses Person sehr greifbar worden, wo man sich denkt, das darfst du nicht sagen. Ne? So. Also bleibst doch irgendwie, keine Ahnung, cool oder wie immer. Und es ist interessant, dass die hat dann berichtet, das war der entscheidende Punkt, dass die Mitarbeiter mit ihr dann kritisch weitergetan haben und dann haben sie Informationen bekommen, damit das überhaupt in ein Miteinander gegangen ist. Das heißt, es geht nur, indem sich die Personen wirklich auch zur Verfügung stehen. Wenn Führungskräfte das nicht können, dann sind sie auch keine guten Führungskräfte, das behaupte ich auch in der Zwischenzeit. Also wenn sie die nicht angreifen und hinterfragen lassen können und diesen reflexiven Teil überhaupt nicht haben. So denke ich mir das. Oder so erlebe ich das. Glauben Sie das?
Ich würde sagen, es hängt in der Tat von Personen ab. Es gibt aber Verhältnisse, wo die Personen eben nicht freiwillig von der Gruppe gewählt werden, sondern wo Situationen vorgefunden sind und wo Veränderung aus den Gruppen heraus nicht stattfinden kann und wo es eben gewisse Starrheiten gibt. Mhm. Und in dem Moment, glaube ich, wird es auch so nicht schwierig, Vertrauen aufzubauen.
Ja.
Und vor allem gerade eben in den Großgruppen, Großgruppenvertrauen über verschiedene Ebenen hinwegzugehen. Mhm. Das halte ich für etwas, was man nicht auch nicht von oben anordnen kann. Ich glaube schon, dass man dass bestimmte Verhaltensweisen auf jeden Fall vertrauensfördernd sind. Ja. Aber es gibt Situationen, wo sie das nicht, wo sie eben auch unabhängig von Personen Vertrauen sein kann, weil sie beispielsweise eben sich hinter Einrichtungen verbergen, wo ein großer Name da ist. Und dieser Name selber strahlt dann auf die Personen aus, die dort arbeiten. Weil es eben sehr, sehr positiv ist. Ja. Also typische Beispiele sind NPO, also Non-Profit-Organisationen oder Hilfsorganisationen, die von vornherein ein sehr, sehr hohes Vertrauensmaß haben. SOS Kinderdorf oder was auch immer. Ja? Und das strahlt dann eben auch auf die Organisation aus.
Kann man diese Fragestellung jetzt stärker an das Thema Wahrheit heranführen? Oder vielleicht auch Unwahrheit, weil das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich interessiert, wenn du, Andrea, das Thema Wahrheit eher sehr schwach machst bei der Vertrauensbildung und eher das die Vertrauensbildung höher rangierst, aber wie sieht es da mit der Unwahrheit aus? Jetzt gehen wir wieder auf dieses Sprichwort oder so. Wie sehr stört das oder vielleicht sogar fördert es eine Vertrauensbildung, wenn man die Unwahrheit spricht, indem zum Beispiel man Notlügen verwendet oder was in dieser Richtung? Ich meine, vielleicht kann man es jetzt in diesem oder auch in einem allgemeinen Zusammenhang besprechen.
Liegt dann immer, mir fällt immer gleich die Theorien oder Bezüge ein, sozusagen, die ich auch verwende. Aber sozusagen das Äquivalent, also wenn man sagt, was ist denn das, also was hängt mit Vertrauen zusammen, kann ich sagen, der Verrat, Wahrheit und Lüge. Ja? Und es kann äußerst vertrauensbildend sein, wenn man mal das Vertrauen auch zerstört. Ja? Also wenn auch eine Enttäuschung stattfinden kann. Das ist für mich ganz wichtig mit dem Beispiel mit dieser einen Führungskraft, die gesagt hat, sie hat einen Fehler gemacht. Ja? Ihre Befürchtung, weil sie zerstört damit etwas. Und ich muss wirklich sagen, im Alltag verlasse ich mich darauf, dass man Leute nicht immer die Wahrheit sagen, wenn ich sie frage, wie geht's. Ja? Also es muss einen Teil von Distanzierung auch stattfinden. Das ist auch etwas, ich habe mit Kollegen und Kolleginnen darüber gesprochen, dass es gibt Studien, dass in der frühen Kindheitsentwicklung die Kinder sich tatsächlich in der Vertrauensbildung auf emotionaler Seite darauf verlassen, dass sie nicht mit allem konfrontiert werden, was die Mutter emotional zum Beispiel aussehen wird. Ne? Also dass da auch ein Gap bleiben darf einfach. Und ich habe nur keine adäquaten Wörter dafür. Also für diese Lücke und dieses sozusagen, ich sage ja, es passt schon. Also die Notlüge, hat schon meine Oma gesagt, ist dringend notwendig und nicht, ich war schwer katholisch. Ne? So, da muss man nicht beichten gehen, ich war nicht katholisch, bin gleich gar nicht beichten gegangen, aber das war sozusagen eine wichtige Geschichte. Die Notlügen sind erlaubt. Ja? Also so als Gesicht. Und das trägt ja auch manchmal zur Vertrauensbildung bei. Wenn man manchmal merkt, das stimmt nicht ganz, aber ich kann mich darauf verlassen. Ich glaube, dass das, was der Endre sagt, in Bezug auf Verlässlichkeit, Kompetenz, Redlichkeit zum Beispiel, stärkere Begriffe sind und eine Wahrheit bilden, damit man überhaupt miteinander was tun kann. Oder eine Wirklichkeit bilden, die man etwas tun kann. Ich meine, mit dem Wahrheitsbegriff so Schwierigkeiten. Ja, das ist so, die Wahrheit gibt es nicht und ja. Da weiß ich keine Antwort. Aber das wäre lustig, wenn ich mal eine Antwort darauf hätte, dann mache ich noch mal. Die Wahrheit.
Ja, ich möchte ganz gerne in sehr einfachen Gedanken auf die Überschrift des heutigen Abends noch einmal blicken. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Wer zweimal lügt, den glaubt man überhaupt nicht, bei dreimal Lügen, dem glaubt man schon gar nicht mehr. Wie viel Lügen oder Vertrauensbruch hält der Partner aus, um dann noch einmal zurück wieder ein Vertrauen fassen zu können? Ich glaube, das kann man auf sehr vielen Ebenen ausspielen. Sie haben das Mutter und Kind gebracht. Es könnte sein, dass die Mutter mal das Kind fallen lässt, wenn es zu ihr läuft. Wie schaut es aus? Fällt es das Kind ein zweites Mal aus oder läuft es nicht mehr? Wie sieht es in der Partnerschaft aus? Wenn zum Beispiel, Beispiele kann man ungezählte geben, wenn man gleich ein bisschen ein stärkeres, ein härteres, ein Ehebruch begangen wird und das Vertrauen wird missbraucht und der Herr oder die Dame, es ist ja egal, wer dann bricht, sagt, na, es kommt eh nicht mehr vor und dann kommt es wieder vor. Wie schaut das aus mit dem Partner? Wie groß ist das deine Frustrationstoleranz oder in der Politik? Wenn der Leiter, der Leader einer politischen Partei dafür sagt, wir setzen dieses und jenes durch, und dann geschieht es aber nicht, wird er wieder gewählt. Mhm. Ich habe jetzt drei praktische Beispiele für Sie.
Dann bleiben wir beim Ehebruch, das ist immer spannend. Ne? So, und da glaube ich, kann man es auch ganz gut nochmal sehen. Also Paare sind ja zum Beispiel, man ist auch in Arbeitsgemeinschaften darauf angewiesen, dass die Frage ist, was ist unser impliziter Vertrag, den wir haben? Also haben wir dasselbe Verständnis von Treue zum Beispiel? Und in Organisationen erlebe ich das dann so, dass ich kenne keine Organisation, die nicht sagt, also wenn ich die Gruppen frage, dass sie sagen, was ist denn wichtig für euch in der Zusammenarbeit, sagen die Offenheit und Vertrauen. Aber die Frage ist, was ist gemeint damit? Und das braucht das Paar genauso, dass die Frage ist, was ist Treue oder was wäre eine Übertretung der Grenze der Sozialen, genauso wie in der sozialen Gemeinschaft der Arbeit. Das ist unglaublich trügerisch, zum Beispiel in Gruppen zu gucken, dass sie sagen, aber uns ist das Team so wichtig, die Gruppe muss alles miteinander machen. Also muss man gucken, was ist denn der Vertrag, was sind denn die Wertbilder, die da dahinter sozusagen stattfinden. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, wie oft man lügen darf in einer Beziehung, weiß ich nicht. Weil das kommt ganz stark auf die Frage von, also eine moralische Frage, ne? Die Frage von, wem kann ich vertrauen und wie viel Spannungsbreite ist da einfach drinnen, für mich nochmal einfach auch persönlich. Und wie kann Verzeihung stattfinden zum Beispiel und Vergebung stattfinden. Das halte ich für einen ganz wichtigen politischen Begriff. Also nicht nur für einen persönlichen, sondern auch für einen politischen Begriff. Weil, also wenn ich davon ausgehe, dass immer alle redlich sind, das ist schrecklich. Ne? Also, ich bin jetzt dem Katholizismus nicht sehr sozusagen anhängig, aber ich glaube tatsächlich, dass die 7 Todsünden uns erst zu Menschen machen. Ne? Also es muss der Umgang mit diesen Abweichungen und Fehlern stattfinden können, damit man überhaupt menschlich ist und damit es auch nicht überzogen ist.
Also braucht man eigentlich den Vertrauensbruch, um überhaupt menschlich sein zu können?
Ich glaube, dass der Vertrauensbruch, ich glaube, dass Paare und auch andere soziale Gemeinschaften ohne Enttäuschungen nicht einherkommen. Und wenn sie das nicht erleben, dann haben sie nichts miteinander zu tun gehabt. Oder haben nichts erlebt. Also es muss einen Teil geben, wo dieses Aushandeln der Interaktion einfach auch möglich ist. Ne? Ja. Das ist eine stark moralische Frage. Ne?
Paul Lichtmann sagt ja, je höher man irgendwie in die Hierarchie-Ebene hinaufkommt, desto mehr sollte man quasi auch Unwahrheiten und Lügen sprechen können. Würden Sie das so bestätigen?
Vielleicht spricht der Lissmann von sich. Sagt man gleich dazu. Ich weiß es nicht. Ich bin mit diesen Moralbegriffen sozusagen wie der Unwahrheit zum Beispiel, da bin ich ganz vorsichtig. Das ist, ich glaube, dass Personen, die in Führungspositionen kommen, müssen sich tatsächlich trauen, mal etwas zu sagen, was sie gar nicht immer beweisen können. Also wenn man davon ausgeht, dass Vertrauensbildung und damit man aber auch Wahrheitsbildung etwas auch mit Intuition zu tun haben, dann muss man sich dran mal in dieses Offen auch mal reinzugehen. Und ich glaube, dass das für Führungspersonen, die in Organisationen ja etwas tun müssen, was man gar nicht tun kann, nämlich sozusagen Zukunftsfähigkeit herzustellen und zu sagen, wo sind wir in 3 Jahren? Ne? Das wissen die ja gar nicht. Also das ist schon ein ziemliches Wagnis. Also wenn man Organisationstheorien da ernst nimmt, ne? Wie man das steuert. Und ich denke mir, da braucht man schon mal was, wo man sich zumindest in die Richtung was traut. Ob das dann die Unwahrheit ist, so ist so immer so, ist gleich so schlecht belegt. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht spricht der Lissmann von sich, ich weiß noch nicht. Ja.
Ich habe nur einen anderen Aspekt, den ich anknüpfen möchte an diese, das sieht man jetzt auch noch auf den Monitoren, auf diese letzte Folie. Ist das eine Wortmeldung oder kann man es abdrehen?
Nein, das ist eine Tanzsendung. Ich habe das bestellt. Nein, ist eine Lüge.
Okay. Es ist geglückt. Diese sieben Fäden, oder die vorletzte, diese sieben Fäden von dem
Volker,
von der Großgruppenidentität, da wollte ich einfach was nachfragen, weil zumindest so wie du es dargestellt hast, war das sehr stark verbunden mit einer sehr frühen Bildung dieser Identitätsfäden. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, inwieweit an einzelnen dieser Punkten das sozusagen auch in einem Nachholprozess veränderbar, reformierbar, transformierbar ist. Weil das scheint mir jetzt gerade unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten doch eine wichtige Frage zu sein.
Ja, der Volker geht als Gruppenanalytiker davon aus, dass diese Großgruppenidentität entlang der Kernidentität eines Kleinkindes vom 0 bis 3 Mal grundsätzlich gebildet wird, auf einer sehr unbewussten Ebene. Und ich gehe mal davon aus, und ich glaube, die moderne Psychoanalyse in der Zwischenzeit auch, dass Entwicklung kein starres Konstrukt ist, das sich an dieses 0 bis 3 hält und dann für immer und ewig festgeschrieben ist, sondern etwas, was einen sozialen Prozess, Entwicklungsprozess unterworfen ist. Und ich glaube, das halte ich für ganz spannend, dass die, also sozusagen bis wir sterben, sich auch Großgruppenidentität weiterentwickelt und damit auch Kernidentität. Aber die Fäden stellen sie immer wieder. Die Frage ist, was wird aufgenommen oder nicht. Ja? Das halte ich für, es wird es schlecht angenommen und wir sind die anderen und wo muss ich mich auch abgrenzen, kriege es aber gar nicht mit. Ne? So, dagegen. Ich bin zum Beispiel im Moment in Australien, da habe ich mich geschreckt, ich habe vorher gar nicht gewusst, dass ich Europäerin bin. So, bis mich jemand darauf angesprochen hat. Es war nicht in mir. Ich weiß gar nicht, wovon die sprechen. Wenn die mich als das sehen. Ne? So. Und das ist interessant, das heißt, das kann ich nicht mehr nicht verwissen. Da habe ich was mit weiterentwickelt, über das Reisen, über diese Horizonte weiterentwickelt. Ne? Mhm. Oder noch viel schrecklicher, was, das erzähle ich Ihnen von meinen Reisen. Ich bin in Südafrika an einer Tankstelle in der Auseinandersetzung mit einem jungen schwarzen Mann gehabt, der behauptet hat bei der Kassiererin, dass ich bevorzugt werde, weil ich weiß bin. Und ich war wirklich so dumm und habe mich umgedreht und gesagt, ich bin eh nur eine Touristin aus Europa. Also den Blick von dem jungen Mann werde ich mein Leben lang nicht vergessen, habe ich wirklich viel gelernt. Ja. Aber ich habe sozusagen diese Ebene nicht in meiner Identität mit dabei gehabt. Das ist ein völlig anderer Kontext, mit dem ich da konfrontiert worden bin. Ne. Und insofern ist das mit der Großgruppengeschichte, dass die Frage ist, sozusagen, was gehört zu meiner Identität dazu oder was habe ich überhaupt nicht bewusst in dieser Welt auch. Muss ich gucken, wo ich hinkomme, um mit Fremden da wirklich in Kontakt zu kommen. Ne? Bin ich da verständlich damit, was ich meine? Eigenartig, ne? Was man ist. Ja.
Na, ich wollte nur sagen, mir ist nur aufgefallen, dass bei der Schilderung, Sie haben gerade so ein schönes Beispiel gebracht dafür, wie Lügen vertrauensbildend sein könnten. Ne? Hätten Sie gesagt, naja, ich lebe mit einem schwarzen Zahn da gleich um die Ecke, zum Beispiel. Mhm. Der hätte sich ganz anders angeschaut. Ne? Also so.
Ja.
Weil es um das Beispiel gegangen ist, irgendwie, wie können Lügen oder muss man immer die Wahrheit sagen, um Vertrauen zu schaffen, sozusagen. Ne? Und man dachte, sie haben da die Wahrheit gesagt und. Das war gerade nicht recht vertrauensvoll.
Ich nehme mich so, ich kann auch die Lügen nicht erzählen, die normalerweise oft ist. Also, da fallen so viele Beispiele ein, wo ich so naiv redlich dahinter habe. Ne? Also, aber das glaube ich auch. Es stimmt, der hätte anders reagiert.
Bitte, ja.
Ich möchte noch ganz kurz sagen, ist Wahrheit und Lüge überhaupt bei jedem klar definiert? Könnte es sein, dass man die Lüge gerne hört, manchmal? Wenn man zum Beispiel irgendjemandem ein Kompliment macht, die Person nimmt das aber gerne an, weiß aber genau, das ist also hier objektiv gesehen eine Lüge. Somit erhebt sich ja die Frage, ist das zweckorientiert? Ist die Lüge zweckorientiert, die gegeben wird? Oder gibt es Wahrheitsbegriffe, die nicht bei jedem eindeutig gesagt sind? Fischerlatein, das ist ein Fischkram. So klein war er. Wahrheit und Lüge.
Ja, man kriegt so schnell mit, ne?
Naja, wird das gern angenommen. Vielleicht manchmal. Danke.
Da halt ist es vom Spüren, ne? Aber das Fischerle denn, ne?
Ich wollte dazu, fällt mir gerade eine Geschichte ein. Bei einem Interview ist einmal der André Heller gefragt worden, ob er glaubt, ein guter Liebhaber zu sein. Und er hat gesagt, er wird niemals diese Frage beantworten können, weil er davon ausgeht, dass die Damen niemals die Wahrheit sagen. Also wird er es für sich niemals beantworten können. Das vielleicht zu dieser vorhergehenden Frage, Lügenantwort.
Nein, ich bleibe nur mal auf diese Frage der Kongruenz tatsächlich. Also die Vertrauensgeschichte, wenn ich sage, dass Vertrauen zum Beispiel auch personell gebildet wird, ne, das muss erlebbar werden, dann ist, wir haben schon mehr als einen Sinn und dann ist die Frage, ob das stimmt, also wenn jemand etwas sagt, ob das auch wirklich ankommt und ob das kongruent ist, ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und da haben... Also sozusagen, wenn einer jemanden anschielt und sagt, Schatzi, du bist aber so super. Und man denkt sich, der will ja ganz was anderes von mir. Das geht relativ schnell, glaube ich. Ob man dann, welche Handlungsstrategie der kleinen Schritte dann zum eigentlich erwarteten Ziel führen, ist nochmal was anderes. Ne? Aber, ja, also das ist so die Wahrheit und Lüge. Aber die Frage, ob ich dem vertrauen kann, was gesprochen wird, da finde ich, haben wir Menschen unglaubliche Fähigkeiten, ne? Also die zur Überprüfung führen, in Handlungen, aber auch in dem, dass man auch Emotionen, dass man spürt, was los ist. Kleine Kinder spüren das sofort, ob sie angenommen sind oder nicht. Ne? Also die, ja, also wenn die merken, sie sind in Sicherheit, schlupfen die einfach ein. Und lassen sie sich einmal gut fallen. Muss man nicht sprechen mit ihnen. Die lassen sich fallen, die spüren was. Das ist etwas, das können wir. Wir können ja gut spüren auch, ne? Und hinspüren, ob es stimmt. Stimmt's? Dann kann man sich nur mehr erkundigen. Heute dann wieder vom gesprochenen Wort sehr viel.
Es ist nur die Frage, ob man das auch immer glauben will, was man spürt, ne? Oder ob man das auch immer spüren will, was man spürt.
Ja,
also
genau.
Umsonst kommen nicht zum Beispiel Frauen dann drauf, dass sie der Mann jahrelang betrogen hat, zum Beispiel.
Ja, ist richtig.
Also.
Und die Frage ist, was der eigene Anteil ist, ne?
Genau.
Also wo man hinguckt oder nicht hinguckt, ne? Oder ob man es wissen will, ne? Eben, das sind aber hakelige Fragen, ich dachte so gerne über die Organisation noch sprechen. Sehr praktisch, das stimmt.
Na, aber ich denke mal, es ist schon für mich einfach eine Frage, wie viel Wahrheit will ich auch zulassen oder wie viel Wahrheit ist dem Menschen auch zuträglich? Wie geht das? Also, wie viel hält man aus und wie viel will man sehen? Und ist das auch wirklich so, ne? Dass ich sage, ich will immer die Wahrheit wissen. Ist das so?
Ja, der Klaus Thewelet, der hat in seinem Buch Offizione Ridicke irgendwie so zwei Lebensstrategien, ja, beschrieben. Die eine sagt, man kann sein Leben verbringen mit Narkose und Anästhesie oder mit Entwicklung. Dort ist die Angst inkludiert. Ne? Auf der anderen Seite nicht. Und manchmal muss man sich ein Stückchen entscheiden. Ne? Also geht es in die eine oder in die andere Richtung. Ich finde es immer erschreckend bei mir selber, dass ich immer auf der anderen Seite stehe. Da bin ich mir aber auch manchmal nicht sicher.
Also ich greife da was auf, was bei dir, glaube ich, ganz am Anfang einem Vortrag gefallen ist. Also es geht ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Vertrauen ist so die Herstellung von gemeinsamen Wirklichkeiten. Mhm. Und da stellt sich für mich dann die Frage, was tut man, um diese gemeinsamen Wirklichkeiten herzustellen? Sind dazu Lügen nützlicher als Wahrheiten? Das ist ja beides möglich. Ne?
Es war ja dieses Beispiel mit dem in Südafrika, ne? Mit dem Afrikaner in der Tankstelle, wo eine Lüge sicher vertrauensbildender eben gewesen wäre. Ne? Mhm. Oder halt, ja, nichts zu sagen, dem was ja auch oft eine Lüge ist. Ne? Also. Und dann wäre eine gemeinsame Wirklichkeit, ja, man ist eh die Lüge auch, ne? Also, aber.
Okay.
Ja.
Es gibt ja Menschen, die von Natur, von ihrem Naturell sehr vertrauensvoll sind. Die gehen sehr vertrauensvoll durchs Leben und auch umgekehrt. Ich bin auch so mehr der Praktische.
Also, und das Gegenteil gibt es auch, also Menschen, die allen misstrauen. Und da kommt vor, man stellt manchmal fest, dass sich bei denen, die allen misstrauen, hin zur Blickrichtung der selbsterfüllenden Prophezeiung, die auch immer eintappen und sich bestätigt fühlen, es ist gut, misstrauensvoll durchs Leben zu gehen. Während die sehr vertrauensvoll durchs Leben gehen, mit der Strategie weniger enttäuscht werden. Was sagst du zu der Denke? Also misstrauensvoll zu sein, möglicherweise gut, aber möglicherweise dazu führend, im Hinblick auf Selbsterfüllung auch tatsächlich oft enttäuscht zu werden, oder das Gegenteil?
Ich glaube, man braucht beides. Ne? Also es kommt in der letzten Hypothese vor, dass sozusagen nicht Vertrauen oder Misstrauen, sondern man braucht beides, um dieses Spannungsverhältnis von Vertrauten und Fremden auszuhalten. Also dass dieser soziale Interaktionsprozess einfach auch in Bewegung bleibt. Ja? Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und dann ist hinter der Frage dahinter, und das ist bei der Literatur, die sich mit Vertrauen beschäftigt, ein ganz wesentlicher, nämlich die Frage des Menschenbilds, das dahinter steht. Und wenn ich zum Beispiel den Homo economicus, wenn ich glaube, dass alles, was Menschen tun, nur ständig irgendwie den eigenen Nutzen sozusagen hat, dann muss ich mir das Misstrauen als Haltung angedeihen lassen. Ja? Also die Frage, wie sehe ich Menschen sozusagen von vornherein und wozu sind sie fähig, die steckt da ganz stark dahinter. Ja? Also und die, solche Bilder führen stark. Nämlich auch zu dem Thema von Umgang mit Vertrauen oder Umgang mit Misstrauen. Ne, einfach. Aber ich bin bei den Literaturbezügen und Modellen, die ich verwende, eine sowohl als auch. Also ich würde nie im Leben, ja, zum Beispiel auch in der Arbeit mit ganz kritischen Themen, zum Beispiel Frage Gewalt oder Nicht-Gewalt, nicht, ne, also das ist ja, wenn man denkt, kann nicht sagen, Gewalt ist gut und Nicht-Gewalt ist immer gut. Ja? Sondern es gibt Situationen, da muss ich einmal zuschlagen können, wenn es ums Überlegen geht zum Beispiel. Und auch beim Vertrauen und beim Misstrauen ist die Frage, Misstrauen ist eine legitime soziale Handlung, um wieder Vertrauen herzustellen. Also diese zweite Ebene des Vertrauens, reflektiertes Vertrauen, findet nur statt, indem ich etwas in Frage stellen kann. Und das halte ich für das Wesentliche. Ja? Mit dem anderen sind wir mal schon ganz gut ausgestattet, ne? Mit so Vertrauensvorschuss und auf jemanden zugehen. Ne? Also ich halte vor Reflexion ganz viel. Und andere auch in Frage zu stellen, ne? Und darauf zuzugehen. Aber ich würde diese Bewertung, Misstrauen ist schlecht und Vertrauen ist gut, das würde ich nicht, das halte ich für starr. Ne? Man kann ja hinschauen, gegenüber was ich oder wem ich misstrauisch oder vertrauensvoll bin. Also wo meine Muster liegen. Ne? Und da kommt man, also da wird man vermutlich auf Familienerfahrungen kommen, aber auch auf Erfahrungen der Zeit, in der ich lebe. Also was ist mir fremd? Und dort, wo Fremdheit ist, da gibt es einmal Misstrauen. Ne? Tun mir die Gutes oder da gibt es die Frage der Verletzlichkeit drinnen. Kann mir da jemand etwas antun oder ist die Situation gefährlich? Ne? Und dann traut man sich einen Schritt weiter vor und sagt, naja, weiß schon, was ich habe, geh wieder einen Schritt weiter vor, kann schon vertrauen, ne? Dass ich alles kann oder dass ich mich schützen kann. Also das ist nicht starr, sondern das ist ein dynamischer Prozess, der den Alltag überhaupt bewältigbar lässt. Ne?
Bitte? Na? Ja.
Es gibt in Amerika, da gibt es so eine Gruppe, die nennt sich Radical Honesty, die, glaube ich, dieses Prinzip verfolgen, zu jeder Zeit und immer genau das zu sagen, was sie denken und immer die Wahrheit zu sagen. Mhm. Denkst du, ist das praktikabel und sinnvoll?
Na, ich schließe mich der Bewegung nicht an. Ich finde, das ist so ähnlich wie in Familien, wo ständig alles besprochen wird, das ist entsetzlich. Ne? Also das ist Penetrieren von Alltagsgeschichten, ja, wenn man ständig alles übereinander wissen muss. Ne? Das ist, zu dieser radikalen Bewegung kann ich nichts sagen, aber vielleicht haben sie lustig miteinander. Ja. Vielleicht haben sie lustig miteinander, wenn sie sich ständig alles die Wahrheit erzählen. Aber
vielleicht wollte das so.
Ja, ja, genau. Genau. Ja. Aber die Frage ist, was ist die Absicht dahinter?
Das,
ja, was ist dann?
Das würde mich auch, wissen Sie, was für eine Logik dahinter steckt oder was das Ziel ist? Oder was
ich glaube, das ist leider nicht mehr weiterverfolgt, weil also auf der Webseite die Menschen alle mit so einem Grinsen drauf waren. So ein bisschen durch der Kehren.
Na bitte. Das ist die Gutmenschbewegung. Das ist, da bin ich ganz kritisch, die immer die Wahrheit sagen. Ui.
Bitte.
Der Heinz von Först, das ist ein österreichischer Konstruktivist, der sagt, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.
Genau. Er sagt, die Wahrheit ist die Erfindung des Teufels. Ne? Und ganz kräftiger. Ja, toll, das finde ich auch.
Kannst du es auch begründen?
Ich stelle dir den Teufel einmal vor. Es ist schon deutlich, was ich meine, ne? Dass die Dinge zusammengehören. Und
vielleicht wird es das ein bisschen erläutern.
Ja, ja, mit die Teufelssache.
Ja.
Ja. Ich glaube, ich erkläre es anders als der Heinz von Förster, aber das ist, also ich bleibe nur mehr dabei. Wenn es einen sozialen Prozess geben sollte in Richtung, also der zur Wahrheitsfindung, aber zur Wahrheit führt, das, da bin ich mir unsicher, ne? Aber da weiß ich noch immer nicht, was das ist. Aber der Wahrheitsfindung dienlich ist, dann braucht man den Widerspruch. Ja, und den Widerspruch, den gibt es über ganz unterschiedliche Bewegungen. Also man braucht das Gegenteil und das Gegenüber und das Verbotene und das Tabu. Und das sind gute Sachen, die zu einer sozialen Bewegung und zu einem Aushandlungsprozess im Vertrauen, denke ich mal, einfach auch wichtig sind. Ne? Also ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich etwas sage, dass jemand drauf sagt, das stimmt oder das stimmt nicht. Und das stimmt nicht, aber ich brauche was anderes, das führt zu Vertrauen, sonst greift man ins Leere. Ne? Also wenn es niemand gibt, der mal das Gegenteil sozusagen auch mal sagt. Darum sozusagen ist die Wahrheit ohne, also wenn der Förster sagt das, ne, mit der Lüge und mit dem Teufel. Aber das sind ja so moralische Begriffe schon wieder, da bin ich so. Aber das mit dem Gegenteil und Gegenüber finde ich wichtig.
Mir geht es auch darum, dass das ja so digitale Aussagen sind. Nicht? Ja, nein, Wahrheit, Unwahrheit. Es gibt
genau.
60, 40 so Aussagen könnte es ja auch geben. Nicht?
Genau.
Ja, nein, sein. Also wir sind in einer digitalen Welt und es wird immer mehr, gibt es diese Polarisierung. Und man kann ja das eine stehen lassen und das andere auch stehen lassen. Die Wahrheit ist die Wahrheit und Unwahrheit.
Ich hätte nur eine Frage, und zwar dient nicht auch Wahrheit zur Weiterentwicklung, sofern ich die Wahrheit von anderen, also was seine Wahrheit ist, annehmen will für mich, ja? Ist es nicht auch, also wenn mich jetzt irgendwer ständig belügt, so quasi, ja, nein, eh super und ja, nein und hin und her, ja? Das ist doch für die Weiterentwicklung nicht förderlich, ja? Und da denke ich mir, da ist eine gewisse Mehrheit an Wahrheit, sage ich jetzt einmal, bringt mich vielleicht eher weiter, als wie wenn ich immer nur im Positiven angelügt wäre.
Aha, genau. Finde ich auch.
Dann kann es manchmal so schmerzlich sein.
Das ist wahr.
Jetzt wird es so weiterentwickelt.
Diesen schönen Satz noch immer von der Ingeborg Bachmann, ne? Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und das finde ich ganz eine wichtige Sache.
Ich möchte was aufgreifen, was zwischen dem Kollegen und dir vorhin so, glaube ich, ein bisschen angedacht wurde und hin und her auch besprochen wurde, nämlich Sie haben es mit Vertrauen und Misstrauen formuliert, die Andrea, soweit ich das richtig verstanden habe. sehr stark thematisiert, dass beim Vertrauen es wichtig ist zu unterscheiden zwischen reflektiertem und unreflektiertem Vertrauen. Und ich will mal sagen, ganz genau dasselbe ist wichtig beim Misstrauen, also gerade im Zusammenhang mit Fremdheit. Mhm. Also dass auch Misstrauen nicht sozusagen etwas ist, was vorerst einmal sehr unreflektiert stattfindet, aber auch zu was Reflektierten werden kann. So, und vor dem Hintergrund wird mich jetzt interessieren, wie komme ich oder welche Prozesse sind wichtig, um von einem Unreflektierten zu einem reflektierten Misstrauen oder Vertrauen zu kommen. Was braucht es dazu?
Es braucht ein Minimaß an Enttäuschung. Ja? Also es braucht ein Minimaß an Enttäuschung in einer Handlung, die unerwartet ist, damit reflektiertes Vertrauen überhaupt entstehen kann. Und ich würde das für reflektiertes Misstrauen auch in Anspruch nehmen. Mhm. In der Gruppendynamik gibt es im ÖAGG ein Modell, dem ich sehr anhängig bin, das ist das Raumdynamik-Modell, wo der Rolf Schindler, und das wird in entsetzlicher Art und Weise zum Teil gesellschaftlich schrecklich ausgedrückt, der hat von Alpha- und Omega-Positionen gesprochen. Ja? Und in Gruppen und Gesellschaft ist die Frage, wem wird gefolgt und wer leistet den Widerspruch? Die eigentliche Geschichte, dass überhaupt soziale Gemeinschaften entstehen können. Und das heißt, die Personen, die den Widerspruch wagen und sagen, da fehlt etwas oder da stimmt etwas nicht und diesen Beitrag leisten, die leisten die Reflexion. Und dann kommt es zu reflektierten Vertrauen und reflektierten Vertrauensverhältnissen, nämlich zu dem stimmt und sind wir am richtigen Weg und wo sind wir gerade in der Gegenwart und was ist hinter uns? Also es ist eine weitere Hypothese von mir, ist, dass Vertrauen einen Zeithorizont ausmacht, der etwas mit Vergangenheit und Zukunft zu tun hat, ja, in der Gegenwart. Also in diesem gruppendynamischen Verständnis von Hier und Jetzt einfach auch. Und die Handlung, die dazu führt, ist der Widerspruch. Ja, und ein kräftiges Gegenüber zu sein. Oder ich habe zum Beispiel, dass in sozialen Gemeinschaften ein Nein zum, also ein Nein, ja, und die Auseinandersetzung mit dem Nein zu Vertrauen führt. Ja, wenn man gucken kann, woran man einfach gerade ist. Also das ist so ein Erlebnis in Arbeitsgemeinschaften, wo immer Ja gesagt wird, das ist kein Vertrauensbeweis. Die Frage ist, ist ein Nein überhaupt zulässig und was passiert, wenn in sozialen Gemeinschaften das passiert? Dann kann man gucken, wie stark das Vertrauensklima wirklich ist. Das heißt, der Wert des Widerspruchs und des Widerstandes und des Nein ist für Vertrauensbildung enorm. Und dort wird es erst möglich, Grenzen auszuloten und zu gucken, wo ist man aneinander? So denke ich mir das. Ja. Oder so spitze ich mir ab, wenn ich mit Personen und Gruppierungen einfach zu tun habe. Ne?
Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt Widerspruch und Vertrauen unbedingt zusammenhängen. Wenn man jemandem widerspricht, dann ist es ja ein Gegenspruch. Aber auch nicht aufgrund eines Bauchgefühls, sondern aufgrund einer anderen Ansicht. Also es geht über die kognitive Phase. Und ich sehe da nicht irgendwie einmal eine moralische Instanz. Und es wird auch, kann auch nicht jeder machen einen Widerspruch. Und es wird nicht jeder tun.
Warum nicht?
Aus jeden Gründen.
Warum nicht?
Das ist sicherlich sehr individuell. Man traut sich vielleicht nicht. Oder wenn da Leute sitzen, die nicht ihrer Meinung sind, die sagen vielleicht nichts. Das ist durchaus nicht Misstrauen. Man hält zurück. Das ist aber nicht unbedingt, dass man sich misstraut. Es hat sicherlich andere Grundlagen. Mhm. Und dann ist noch interessant, finde ich, jetzt mit dem Kind, sie sagt, das kann einschlafen oder schläft ein auf der Mutterbrust und da lässt sich fallen. Mhm. Und beim erwachsenen Menschen funktioniert das scheinbar nicht mehr. Der muss hinterfragen und reflektieren. Auf diesem Weg vom Kind zum Erwachsenen geht aber dieses Bauchgefühl immer irgendwo ein bisschen verloren. Mhm. Sonst wird er sich ja auch fallen lassen in der Meinung des anderen.
Ich nehme an, dass Kinder und Erwachsene das tun. Also sich fallen lassen können und das gleichzeitig überprüfen. Also Kinder überprüfen ständig, woran sie sind. Ja, also sozusagen, ob es hält oder nicht. Na, und diese Fähigkeiten haben wir als Erwachsene aber auch noch. Also ich glaube, dass wir auf einer sinnlichen Ebene ganz gut auch mitbekommen, wie bleibt dabei mit der Frage, stimmt's? Also ob es stimmig ist. Ja, sozusagen, ob es auch spürbar wird. Und dass das Also da finde ich ganz spannend, was die Kollegin erst gesagt hat, mit dem die Frage ist, will ich immer alles spüren? Und wie groß ist das Volumen, das ich mir da zutraue, ne? Wenn dann halt manchmal die Wahrheit da traurig ist. Ne? Ja? Also die Frage ist, in welche Gefühlsgeschichten kommen da? Aber das können Erwachsene, finde ich auch. Ich glaube, das ist ganz wenig Unterschied. Und vorher zu dem, was sie gesagt hat, dass der Widerspruch nicht automatisch zum Misstrauen führt, das finde ich auch. Also ich glaube, Widerspruch führt zum Vertrauen. Ne? Geäußerter. Nonverbal und verbal, ne? Genau.
Ja, zumindest zwingt er jemanden anderen, was zu tun, um dieses Vertrauen sozusagen zu bestärken, sichtbarer zu machen und unter Beweis zu stellen. Das, glaube ich, ist der Haupteffekt.
Ich würde, glaube ich, nicht der Person an sich widersprochen, sondern dem, was sie gesagt hat.
Genau, zum Beispiel.
Also es geht nicht um moralische Widersprüche, sondern auch über kognitive Ebene.
Genau, genau.
Und fragen Sie nach.
Können Sie die Frage noch mal wieder
Sie will die Sache mit dem reflektierten Misstrauen, was man da braucht.
Was es braucht, um von einem unreflektierten, was ja unser aller Dilemma ist, dass wir eher unreflektiert unterwegs sind, sowohl beim Vertrauen als auch beim Misstrauen, also in hohem Ausmaß. Wie kommen wir zu der reflektierten Dimension? Was muss da passieren? In einem Sinn ist es beantwortet, Widersprüche.
Und die Enttäuschung.
Widersprüche, Enttäuschung. Das glaube ich ist ein, insofern bin ich nicht dumm. Also
aber führen die Enttäuschungen eher zum Gegenteil, dass man sich in den Unreflektierten. Führen die Enttäuschungen eher dazu, dass man sich in dem unreflektierten Misstrauen verstärkt fühlt? Und dann für mich so Personen, die stark eifersüchtig sind, ja. Hinterfragen, werden in ihrer eigenen Welt wieder enttäuscht, was nicht wirklich reflektiert ist, sondern sich nur im WS abspielt und sich immer stärker in die Misstrauensschiene schmeißen und nicht zum reflektierten Misstrauen kommen. Also wird es eher das Gegenteil sehen.
Als nicht. Nein, also das Gegenteil sicher nicht. Ich glaube nur, es gibt keine Garantie, dass die Enttäuschung auf den richtigen Weg führt. Das gibt es nicht. Man kann sich auch verbunkern. In Schlössern zurückziehen. Aber in der Regel, wenn es die Enttäuschung nicht gibt, gibt es überhaupt keinen Weg. Dann sind sie sowieso festgefahren. Um in Bewegung zu kommen, brauchen sie eine Enttäuschung. So würde ich das sehen. Ja. Und die Frage ist natürlich, nicht immer führt das in die richtige Richtung, die Bewegung. Man kann auch gegen die Wand laufen, wenn man in Bewegung ist.
Fangen Sie mal wieder bei Schmerz, der zur Entwicklung führen kann.
Oder bei anderen Sinneswahrnehmungen.
Gut.
Andrea, ich habe eine sehr praktische Frage.
Bitte das Mikrofon nehmen, Sie sind nämlich aufgezeichnet, das brauchen wir
auch. Danke. Was mich beschäftigt ist, ich halte ja sehr viel davon, sowohl das Potenzial von Vertrauen als auch von Misstrauen in Arbeitsorganisationen jetzt einmal zu nutzen. Was heißt das für die Führungskräfte? Stellen wir ja sehr, sehr schwierig vor, weil die mal ihr eigenes Team haben, sage ich, aber dann auch noch einmal Teil von wieder einem Team sind. Ja? Mhm. Das heißt, wie erlebst du in deiner Beratungspraxis dieses durchaus auch Dilemma von Führungskräften, die zum einen das versuchen, ja, beides möglich zu machen, aber dann im Kontext der Organisation das selber oft nicht erleben? Also wie können Sie das auf Dauer leben?
Schon. Also die Frage, also es gibt kein Organisationsmitglied, das nicht mit dem Thema Doppelmitgliedschaft ständig konfrontiert ist. Also Führungskräfte reden öfter davon und sagen dann, ich bin in einer Sandwich-Position und wer ist nicht in einer Sandwich-Position? Ja? Also jedes Organisationsmitglied in einem Team, auf jede Reinigungskraft ist in einer Doppelposition, weil sie ist Mitglied eines Teams und der Gesamtorganisation. Und ist deswegen auch mit dem Thema Verrat und Loyalität beschäftigt. Also wem bin ich loyal gegenüber und wem bin ich im Verrat? Und Führungskräfte, denkt man im Coaching kommen mit diesen Fragen. Wo soll ich loyal sein und wo soll ich verraten und wie tue ich da? Und das ist ein Teil, von dem ich auch lebe, vom Einzelcoaching, aber ich gucke immer wieder, dass die klar kriegen, wo ihr Gruppenbezug ist und wo sie öffentlich werden mit diesen Fragen. Also ich glaube, ganz schwierig ist es, wenn man das moralisch ins Einzelcoaching zieht und sagt, ja, wie handhaben Sie das? Und das sehr stark personalisiert. Ja, also da kann man zwar Supervisionsprozesse ewig lang verlängern, weil dann die Frage von Schuld und Sünde ganz schnell da ist und die Frage von persönlichen Haltungen. Und ich präferiere das, dass die Führungskräfte immer wieder so etwas wie einen öffentlichen Ort bekommen, wo sie diese strittigen Fragen auch offen diskutieren können. Also um es nochmal anders zu sagen, dass es Entwicklungsräume gibt, wo es nicht von vornherein um Effizienz und Effektivität geht, sondern wo Fragen der Loyalität oder des Vertrauens oder was noch misstrauisch auch geäußert werden können. Das gibt es Führungskräften nur auf selber Ebene. Und da habe ich beste Erfahrungen zum Beispiel mit der Bildung von Intervisionsgruppen, ja? Also dass die Leiter miteinander einfach auch in wirklich ins Gespräch kommen und das auch üben, diese strittigen Fragen zum Beispiel auch wirklich auch zu äußern.
Okay. Gut, dann schließen wir den Kepler-Salon für heute. Vielen Dank, Andrea Dippe, für dein Dasein und für deine Ausführungen.